neues Kleid gekauft. Am Freitag habe ich gedacht, bei der Predigt, da muss ich mir ein neues Kleid kaufen. Ehrlich gesagt, nicht von meinem Vater und auch nicht bunt, aber ein neues Kleid. Tja, ich nehme euch so gleich mit hinein in die Geschichte und möchte erst mal so ganz kurz nochmal zusammenfassen, um sie zu rekapitulieren für euch. Josef kriegt von seinem Vater Jakob ein Kleid, das schöner ist als alle anderen normalen Alltagskleider. Er ist ein Angeber und zeigt. Das hat nicht gereicht. Dann kommen noch die Träume und Gott zeigt ihm ja wirklich was in den Träumen. Er hat leider nicht die Weisheit, die Träume für sich zu behalten und auch die sagt er seinen Brüdern. Bei den Träumen geht es darum, die Garben von der Ernte stehen im Kreis, 11 Garben, seine steht in der Mitte und die Brüder werden sich alle vor ihm verneigen. Der zweite Traum, Sonne, Mond und Sterne, alle verneigen sie sich vor Josef, dass selbst der Vater zu ihm sagt, meinst du, dass deine Eltern sich vor dir verbeugen sollen? Aber der Vater behielt diese Worte im Herzen oder bewegte sie im Herzen, so ähnlich. Jetzt ist Oberkante bei den Brüdern und sie reagieren werfen ihn in den Brunnen, verkaufen ihn aber nach Ägypten bei den Ismaelitern. Tiefste, ihr seht schon, ich habe hier so ein bisschen so ein Diagramm gemalt für euch, tiefste Stellen seines Lebens. Er wird als Sklave verkauft, kommt aber zu Potiphar, der ist der Oberste der Leibwache vom Pharao. Und bei Potiphar gestaltet sich alles immer besser. Und er wird sein persönlicher Diener und ist der Vorsitzende sozusagen für Haus, Hof und Garten. Bis Potiphas Frau sich in diesen schönen jungen Mann verliebt. Und dann haben wir so ein Beziehungsding und er will nicht, aber sie will immer wieder, immer wieder. Und am Ende kippt das Ding um und sie hält sein Kleid fest und sagt, jetzt gehst du mit mir in mein Schlafzimmer und er haut ab und dann hat sie sein Kleid in der Hand, wisst ihr alle, und dann sagt sie, er wollte mich vergewaltigen. Und dann geht es noch tiefer. Gefängnis. Im Gefängnis auch wieder. Der Aufseher ist sehr nett zu ihm. Geht es ihm eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl er ja im Gefängnis ist. Ich glaube, es ging ihm richtig schlecht. Aber er wurde gut behandelt. Und dann kommen die Träume von Zweien vom Pharao, Bäcker und Mundschenk, sind im Gefängnis, haben beide Träume. Josef sagt ihnen, was diese Träume bedeuten. Und Josef sagt zum Mundschenk noch, wenn du rauskommst und wieder freikommst, dann sag zum Pharao, ich bin hier unschuldig drin. Aber der vergisst ihn. 2 Jahre länger, bis der Pharao Träume hat. Und keiner von seinen Weisen und, weiß ich, Leuten, Wahrsagern und Sterndeutern und weiß ich, was er alles hatte, keiner konnte ihm die Träume deuten. Die Träume waren, um euch zu erinnern, 7 fette Kühe kommen aus dem Nil, 7 dünne hinterher. Die dünnen fressen die dicken auf und sind nicht dicker. Dann wächst 7 Ähren an einem Halm. Schön voll prall und dann 7 ganz dünne, da ist kaum was drin, kaum Körner drin und die dünnen Ähren verschlingen im Traum die dicken Ähren. Keiner kann die Träume deuten, Josef kann sie deuten und er sagt, Gott will dir was sagen, was jetzt gleich passiert, denn du hast es 2-mal geträumt. Es sind 7 richtig fette Jahre in Ägypten und in diesen fetten Jahren werdet ihr so viel haben, dass ihr es nicht verbrauchen könnt. Aber dann kommen 7 Hungerjahre. Und er kann nicht nur die Träume deuten, sondern er sagt gleich noch hinterher, Und du solltest jemanden haben, der im Land Kornhäuser baut, also Silos oder weiß ich, wie man das nennt, dass man überall die Körner sammeln kann und dass ihr die 7 Hungerjahre überlebt. Und dann kommen die Hungerjahre. Und die Hungerjahre sind nicht nur in Ägypten. Ach nee, dann kommt das Wichtigste, sagt der Pharao, keinen Besseren als dich könnte ich einsetzen. Ich sehe, dass der Geist Gottes in dir ist. Also Josef wird der Mann, der in ganz Ägypten dieses Korn sammelt vom ganzen Volk. Dann kommen die Hungerjahre und die Hungerjahre sind nicht nur in Ägypten, sondern ringsrum, also in der ganzen Gegend von Ägypten und auch in Israel bei den Brüdern sind die Hungerjahre. Und dann kommen die Brüder. Er gibt sich nicht zu erkennen, er spricht zu ihnen immer mit einem Dolmetscher. Und dann stellt er sie hart auf die Probe. Wie? Könnt ihr selber nachlesen. Und am Ende gibt er sich zu erkennen und er holt die ganzen Familien seiner Brüder und seinen alten Vater nach Ägypten. Und damit sind sie gerettet. Soweit in Kurzform, Zusammenfassung. Josef ist sozusagen das Verbindungsstück von den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Und dann haben wir mit einmal das Volk Israel bei Mose. Und Josefs Familie ist das Verbindungsstück, sozusagen das Fundament für das Volk Israel. Diese Familie, diese Brüder. Mir erscheint es so, als ob es Gott nicht stört, wenn nicht alles gut ist. Wenn echtes Familiendrama drin ist. Er benutzt sie trotzdem. Fundament nicht auf moralisch einwandfreien und immer gut geführten Leben, sondern auf eigentlich Chaos. Er benutzt sie trotzdem. Und ehrlich gesagt, ach nee, wo muss ich ihn hinmachen? Hier lang. Nee, habe ich es nicht richtig eingeschaltet. Ehrlich gesagt fängt das ja schon vorher an, bei Jakob. Jakob hat 4 Frauen. Er ist eigentlich in Rahel verliebt, kriegt aber in der Hochzeitsnacht die falsche ins Zelt gelegt, nämlich die ältere Schwester Lea. Und als er dann den Brautvater fragt, warum hast du mir die falsche ins Zelt gelegt, sagt er, bei uns ist es üblich, die Ältere musst du erst heiraten, du kannst die andere eine Woche später heiraten. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, oder? Dann ist Gott so gnädig zu der Lea, weil Rahel natürlich die Lieblingsfrau ist, der Liebling, er schenkt ihr die Kinder, 4 Söhne am Anfang. Und Rahel kriegt keine Kinder. Weil Rahel aber unbedingt Kinder haben will, sagt sie, verschaff mir Kinder. Und Jakob sagt, nimm meine Magd, die Silpa. Oder die Bila, jetzt weiß ich nicht, eine von denen ist. Nimm meine Magd. Und die musste sozusagen die Kinder auf Rahels Schoß gebären. Das ist ihre Wahn. Dann dachte sich Lea, was die kann, kann ich auch. Und sagt zu Jakob, nimm meine Magd. Und dann kriegt Lea nochmal 2 Söhne. Und dann endlich kommt Josef bei Rahel. Und jetzt wisst ihr auch, warum der Liebling war. Von der Lieblingsfrau so lange gewartet. Mensch, das muss doch der Liebling sein, ja? Frust in der Familie von Anfang an. Kennt ihr das auch in euren Familien oder in Familien von Freunden? Einer ist der Liebling oder einer kriegt was und die anderen kriegen nichts? Oder unter den Geschwistern so ein bisschen Angeberei, vielleicht ein bisschen subtiler als bei Josef? Oder Neid? Ich war sehr erinnert an ein Gespräch, das hat mich sehr bewegt. Das war letztes Jahr beim Sportfest eine Kollegin, die ich nicht oft sehe. Wir standen beide an einer Weitsprunggrube und da hat man sehr viel Zeit zum Quatschen. Und wir kamen irgendwie dazu, um Familie und so zu reden. Und ich kannte ihre Familiengeschichte nicht. Und sie ist getrennt, hat einen neuen Partner. Sie hat eine Tochter, er hat einen Sohn. Und mit dem Sohn geht gar nichts mehr. Und jetzt hat sie den Kontakt total abgebrochen und sie will den nie wieder sehen. Und wenn er ihn sehen will, dann müssen sie sich woanders treffen. Wie da. Sie wollten Josef nicht mehr sehen. Josef wurde verkauft. Zuerst wollten sie ihn ja umbringen. Ruben hat ihn gerettet davor und sagt, ihr werdet doch nicht eigenes Blut vergießen. Und dann ging seine Leidensgeschichte los. Man könnte fast denken wie bei Hiob, ist es aber nicht. Es ist nämlich eine Prüfung Gottes gewesen bei Hiob. Und hier haben wir einfach ein furchtbares Dilemma der Menschheit, was wir uns so gegenseitig in Beziehungen antun und leider immer wieder. Und wir hängen alle mittendrin, manchmal mehr und manchmal weniger. Wie viel Not ist schon entstanden durch, ich muss mal versuchen, ja, hier wollte ich eigentlich hin, wie viel Not ist schon entstanden dadurch, dass wir uns so behandeln. Ob es jetzt in der Familie ist, ob es die Partnersache ist, ob es die Kollegen sind, wie viel Not. Und dann meine Entdeckung, als ich die Geschichte immer und immer wieder gelesen habe. Ich habe entdeckt, dass der Name Gottes, Jahwe, ganz oft sonst in den Geschichten so verteilt ringsherum stand, aber in der Josefsgeschichte steht das sehr selten. Und er steht genau nur an den untersten Stellen. Jahwe heißt, ich bin da, ist der Zuspruch der Treue, die Verantwortlichkeit Gottes, seine Nähe. Ich möchte mit euch den Text mal lesen. Und Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharao und der Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte, und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seine Hand glücken, sodass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde. Übrigens, das Wort Diener ist denn nicht nur Sklave, er wurde sein persönlicher Diener, er hat eigentlich eine bessere Stellung dann gehabt. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles in Josefs Händen und was er hatte, und kümmerte sich selbst um nichts, außer um das, was er aß und trank. Völliges Vertrauen, totaler Aufstieg, könnte man denken. Aber er war immer noch der Sklave. Und ihr seht, ich habe es euch blau angezeichnet, 5-mal kommt das Wort Jahwe, was in unseren Bibeln ja immer so groß gedruckt Herr ist. Und dann kommt leider die Geschichte mit der Frau, die ihn unbedingt haben will. Und er möchte eigentlich Potiphar treu bleiben und er möchte auch Gott treu bleiben. Und das sagt er ihr auch, aber die hört nicht auf. Und dann diese Szene, er will mich vergewaltigen, als sie sein Kleid in der Hand hatte. Und dann wieder, und als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er blieb allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Mitten in den schweren Zeiten ist er da. Und das ist so wie so eine Zusage, so ein Trost. Selbst wenn Menschen uns, ist er trotzdem noch da. Und wenn du selbst mit involviert bist, Josef war ja bitteschön nicht ganz unschuldig. Und trotzdem ist der Herr da. Und er handelt auch. Er handelt so im Verborgenen und er handelt mit Möglichkeiten, die wir selbst nicht haben. So ähnlich wie Regina vorhin erzählt hat, vielleicht durch diesen Feuermelder. Er handelt mit Möglichkeiten, die wir selbst nicht vorbereiten können, nicht durchdenken können. So handelt er auch bei Josef. Obwohl es ja ganz furchtbar alles aussah, kommt er doch durch diese Gefängnisgeschichte in die Position in Ägypten. Ohne diese Gefängnisgeschichte wäre er da nicht hingekommen. Also Gott nutzt das aus und kann da Sachen machen, die wir nicht denken können. Und das ist auch so ein bisschen unser Vertrauen, dass Gott Dinge führen kann, die wir noch gar nicht denken können. Wo unsere, die Sicherheit, die können wir uns nicht selbst schaffen. So bleibt eigentlich auch in der Geschichte der eigentliche Held Gott. Und trotzdem ist dann immer wieder die Frage, warum gucken wir uns die Geschichten an und warum stehen die da in diesem Hebräer 11 drin? Da steht er nämlich auch. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Das steht bei Hebräer 11 über Josef. Nichts von seiner Position, nichts von seiner, was er alles da Großes gemacht hat, sondern es geht eigentlich um die Sache Gottes, sein Volk da weiterzutreiben, wieder in das Land zurück. Er ist ja ganz oben. Und dann sagt er am Ende seines Lebens, und wir müssen wieder zurück. Ich habe lange überlegt, was ich so toll fand bei Josef. Es ist ja eine ganz spannende Geschichte, das ist ja schon mal toll, wenn du die Kindern erzählst, die sind alle dabei, sind alle ganz leise. Weil so eine Geschichte hast du sonst selten. Aber für mich persönlich, nicht nur, dass Gott so ganz tief unten war, sondern dass Josef in dieser ganzen Lebensführung sehr offen war. Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich richtig toll. Er wird als Sklave verkauft, kommt zu Potiphar und arbeitet da so, als ob er jetzt einen neuen Managerjob gekriegt hat oder irgendeinen tollen Job und er gibt sich wirklich Mühe und Potiphar sieht das. Ich weiß nicht, ob ich zugemacht hätte und Dienst nach Vorschrift gemacht hätte. Und was der hier macht, ist mir ziemlich egal, dieser Potiphar. Aber nein, so hat er nicht gehandelt. Er war total offen. Der hat sich da eingebracht, mitgedacht. Na, über so einen Mitarbeiter freut sich jeder Arbeitgeber. Und jede Gemeinde, oder? Jemand, der kommt und sagt, hey, ich denke mit, ich bringe mich ein. Das ist doch cool. Und das macht er als Sklave. Und das macht er im Gefängnis. Offenheit im Gefängnis. Macht er mit, dass es dem Amtmann wohlgefällt und er ihm alles überlässt. Und zwischen Gefängnis und Potiphars Haus liegt ja noch die Sache mit der Frau des Potiphar und er ist trotzdem noch ganz offen für Gott, damit er sozusagen, wie soll ich sagen, er ist offen, er möchte so handeln, dass es Gott gefällt. Nicht so, wie alle handeln. Potiphar ist doch nicht da, sieht's doch nicht. Also offen für das, was direkt vor ihm liegt und offen für Gott, dass es Gott gefällt. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob das so eine Übung war für das, was er dann beim Pharao erlebt. Er darf sehen, was der Pharao da an Träumen hat. Er darf sehen, was es ist und er spricht gleich weiter und sagt, du musst hier Häuser bauen lassen und das Korn sammeln. Wie eingeübt, offen sein und weiterdenken. Und am Ende dann, nachdem er beim Pharao war und in Ägypten die Hungersnot sozusagen gut geregelt hatte, kommt das, dass er sein Volk, das große Volk, wieder zurückschickt, obwohl sie jetzt noch nicht zurückgehen. Aber er gibt ihnen schon mal diesen Hinweis. Offen sein auch in diesen ganzen Beziehungen zum Vergeben und zum Versöhnen bei allem Schmerz. Und das ist nicht ganz leicht, weil er hat ja wirklich was mit seinen Brüdern erlebt. Und dann ist mir aufgefallen, das ist auch ein irre langer Prozess, das ist nicht einfach mal so, ich habe euch jetzt vergeben und er liegt ihnen ja gleich, als er sich zu erkennen gibt, liegt er ihnen in den Armen und weint an jeden, also umarmt alle und weint. Aber er stellt sie ja vorher erstmal auf eine harte Probe. Er sagt ja, ihr seid Spione und geht zurück und bringt mir den jüngsten Bruder. Dann gibt er sich zu erkennen und die Brüder haben irre Angst. Also dieses Ding ist noch längst nicht gegessen. Die werfen sich natürlich vor ihm nieder, diesen Minister. Und dann kommt der Vater und 17 Jahre später stirbt der Vater und sie werfen sich nochmal vor ihm nieder. 17 Jahre, soweit zu dem Thema Versöhnung und Vertrauen, ist wirklich eine lange Zeit und die haben immer noch kein Vertrauen und denken immer noch, jetzt rächt er sich, der Vater ist tot. Jetzt rächt er sich. Das ist, und trotzdem da immer wieder offen sein. Beziehung ist eine harte Nuss. Immer wieder offen sein. Dazu wollte ich nur sagen, beim Mittelalterfest letztes Jahr haben wir letztens gerade erst wieder drüber gesprochen, weil jetzt wieder Vorbereitungen laufen. Da ist uns aufgefallen, dass viele von den neuen Heiden früher in der Kirche aktiv waren. Viele von den neuen Heiden waren früher in der Kirche und haben da sogar mitgearbeitet. Und als dann dieser Bruch kam durch irgendjemanden in der Gemeinde, Pfarrer oder weiß ich, Eltern, haben die sich alle von Gott abgewandt und ihm den Rücken zugekehrt. Josef nicht. in dieser Beziehungskiste bleibt er. Und ich erzähle euch ein kleines Beispiel. Hat mir auch echt wehgetan und tut mir heute noch ein bisschen weh. In diesem Haus hier, allerdings auf der Hinterseite, habe ich 4 Jahre meines Lebens verbracht. In England. Ein sehr schönes Haus. Auf der Terrasse guckst du aufs Meer, also auf dem Ärmelkanal. Und wir waren ein christliches Gästehaus und hatten ein internationales Team und wir hatten einen Manager und seine Frau, die echt fit waren. Sie waren also sehr begabt und sie waren sehr an Gott dran. Haben sich als junges Ehepaar erst bekehrt und sind dann in den Dienst berufen worden und haben das so mit Leib und Seele gemacht und haben uns als Team geführt und haben dieses Haus vorwärts gebracht und es war richtig in, da ging was. Es hat total Spaß gemacht mit denen, obwohl sie auch ihre Ecken und Kanten hatten, alles klar hat jeder. Aber es hat Spaß gemacht. Und voll englischen Humor, das hat natürlich auch Spaß gemacht. Barry und Di heißen die beiden. Ich war 4 Jahre da. In meinem letzten Jahr ist der zweite Leiter, der mitgeholfen hat, in Rente gegangen und sie haben Freunde geholt, die sie also schon kannten, die in so einem anderen Haus gearbeitet hatten. Und dann kamen die und dann fing es an, miteinander so zu arbeiten. Und nach einem Jahr bin ich gegangen und im Sommer später kam ich zurück. Und die Situation war Katastrophe. Der Manager war schon nicht mehr der Manager des Hauses, sondern nur noch für Außenkontakte. Also Barry, der eigentlich ein richtig guter Leiter war, war jetzt für Außenkontakte. Und es dauerte nicht lange, ich glaube, 2 Jahre oder 3 Jahre später sind sie völlig ausgestiegen, weil es miteinander nicht ging. Dann sind sie zurück in sein altes Elternhaus. Und was ich so immer beobachtet hatte, die sind nie wieder zurück in dieses Haus. Ist ja klar, einmal rausgeekelt, immer rausgeekelt. Aber sie blieben offen für Gott. Und dort in der kleinen anglikanischen Kirche, die das Dorf hatte, wo sie gewohnt haben, haben sie sich gleich wieder engagiert und mitgemacht und Dinge angeschoben und ihre Begabungen benutzt, obwohl sie jetzt jeder in einem ganz normalen weltlichen Beruf wieder waren. Und jetzt sind sie zu ihren Kindern zurück in den Ort, wo auch das Haus steht. Und sie sind Rentner, haben ihr Haus verkauft, sich eine schöne Wohnung gekauft und sind trotzdem noch total offen für Gott und sind jetzt in der Baptistengemeinde dort. Und da gab es einen Pfarrerwechsel. Der andere Pfarrer hat so viel Besuchsdienst gemacht. Das hat jetzt keiner mehr gemacht. Und jetzt sind die Chefs von dem Besuchsdienst. Also sie organisieren das und machen selber Besuche. Offen bleiben. Sie werden nicht zurückgehen. Es gibt kein Happy End wie bei Josef. Aber sich nicht abwenden, wenn unsere Beziehungskisten so uns mal nach unten stürzen. Das ist für mich eigentlich das, was ich bei Josef auch gesehen habe, was wir lernen können von ihm. Offen bleiben, überhaupt wieder sich mitzumachen, offen bleiben für Gott, was Gott sagt. Das war Josef immer so wichtig, was Gott gesagt hat. Und offen bleiben zum Versöhnen und zum Weitermachen. Amen.